Ja, liebe Gemeinde, noch einmal die Werte und Normen, nach denen sich eine ganze Welt sehnt. Im Römerbrief, Kapitel 12, Abvers 9. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Probleme der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Als ich diesen Predigtext meiner Frau vorlas, habe ich gesagt, was soll ich predigen? Ich lese ihn dreimal vor und sage Amen, das tut und ihr geht nach Hause und macht's. Das wär's. Aber das wäre doch ein bisschen früh. Und deswegen doch ein paar Gedanken. Es gibt eine interessante Wissenschaft, die ist noch gar nicht so alt. In den letzten Jahrzehnten sind einige neue Wissenschaften tatsächlich entstanden. Wir leben im Zeitalter der Wissenschaft. Biologie, Soziologie, Psychologie, Theologie und so weiter. Es gibt auch Futurologie. Interessant. Scheinbar auch die Zukunft hat so ihre Gesetze und die können Menschen scheinbar ahnen, wenn sie studieren, die Werte, die heute gelten und auf was für eine Zukunft wir dann zugehen. Da kann man also Berechnungen anstellen, da kann man Vermutungen äußern, Statistiken, Trendforschung gehört auch zur Futurologie, Zukunftsforschung. Und ein Zukunftsforscher in Wien ist Christ, er heißt Millendorfer, arbeitet trotzdem sehr genau und hat einen wichtigen Satz für uns. Die Zukunft ist christlich oder sie ist nicht. Ist gut, nicht? Könnte man sich für die CDU so merken, für eine Parteirede so. Die Zukunft ist christlich oder sie ist nicht. Das heißt, alles, was wir hier eben gehört haben, wenn das die Zukunft ist, dann haben wir Zukunft, dann geht die Gesellschaft nicht unter. Wenn wir diese Werte, die wir hier eben vorgelesen haben, nicht haben, gehen wir unter. Bei Untergang denken Sie vielleicht an was? Einige Jugendliche unserer Kirchengemeinde waren schon zweimal, ich kenne auch welche, die dreimal schon drin waren, was zurzeit viele beschäftigt. Ein Film, von dem ich hoffe, dass hinter der Liebesgeschichte, die sehr stark im Vordergrund ist, doch es uns berührt, wirklich berührt, wie der Hochmut des Menschen. Er könnte etwas schaffen, was unsinkbar ist, aus eigener Kraft gestraft wird. Im Augenblick wird ja uns sehr eindrucksvoll im teuersten Film aller Zeiten vor Augen geführt, wie groß die Selbsttäuschung des Menschen sein kann. Als wir dachten, wir könnten etwas bauen, was unsinkbar ist. Vor 6 Jahren, als der 80. Todestag der Titanic war, 1992, da war es 80 Jahre her, im April 1992, 80 Jahre her, gab es einen aufregenden Dokumentarfilm im Fernsehen. Ein Interview, kann ich nie vergessen. Eine alte Frau mit Falten im Gesicht sagte: Ich war ein kleines Kind, als meine Eltern und ich auf der Titanic nach Amerika wollten und meine Mutter, eine ganz nüchterne Frau, so eine praktische, das Leben anpackende Frau, ohne große Visionen und Träume, die hat in der Zeitung auch gelesen, wie alle anderen, dieses Schiff ist unsinkbar. Und sie sagte, das darf ein Mensch nicht sagen, von einer Sache, die er schafft, sie sei unsinkbar. Das ist Gotteslästerung. Und sie wurde hellwach. Und auf der Überfahrt hat sie ihren Mantel, erzählt dieses kleine Mädchen als alte Frau, meine Mutter hat den Mantel nicht ausgezogen, die ganze Fahrt nicht. Sie war hellwach. Hier stimmt was nicht. Und als diese leise Erschütterung kam, die beschrieben wird so unheimlich, als wenn ein Boot über ein bisschen Kiesel gerutscht ist. So hörte sich das nur an. Ein leises Knirschen und Erschüttern ging durch das Schiff und dann war es wieder still. Erstmal wieder still. Kaum was gemerkt. Da war sie sofort hellwach, ging an Deck mit der Familie, war eine der ersten in den Booten und sie haben überlebt, diese Familie. Weil sie wusste, da stimmt was nicht, wenn ein Mensch von seiner Sache, die er schafft, sagt, sie ist unsinkbar. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott ist unsinkbar. Und nur wer sich auf Gott verlässt, ist unsinkbar. In diesem Sinne, auch wenn er sinkt. Auf der ersten Fahrt schon ist die Titanic auf Eis gelaufen und unser Zukunftsforscher Millendorfer mahnt uns heute Morgen, wenn wir diese Werte nicht halten, die hier beschrieben sind, in Römer 12, dann werden wir, unsere ganze Gesellschaft, auch auf Eis laufen. Dann werden wir in der Kälte der Unmenschlichkeit erfrieren, dann werden wir untergehen. Das als Bezug unseres Textes auf heute oder auf ein Ereignis, das uns heute noch ermahnen soll. Die Kirche ist auch ein Schiff. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Können wir untergehen? In Frankfurt werden ganze Kirchengebäude verkauft. Die Kirche, so wie sie manchmal meint, sie könnte als Apparat, als Institution weiterleben, wird auch untergehen. Die Volkskirche ist schon am Untergehen. Die Gemeinde Christi, wird die untergehen? Nein. Die Bibel sagt sogar, die Pforten der Hölle, also da wird es jetzt mal nicht so kalt wie am Eisberg, sondern eher andersrum, sogar die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Und stellen sich die mal vor. Was für listige Mächte. Die Gemeinde soll auch in dieser Zeit eine kleine Kontrastgesellschaft sein. In dieser Welt. Zumindest eine kleine Kontrastgesellschaft für die Gesellschaft um uns herum. Wehe uns, wenn wir nur das Abbild sind der Gesellschaft um uns herum. Dann geht von uns ja nichts Erneuerndes für diese Gesellschaft mehr aus. Das bedeutet, nicht so kalt wie die Gesellschaft um uns herum. Ein Pfarrer sagte, zwischen den Kirchenbänken meiner Gemeinde ist es manchmal so kalt, dass man Schlittschuh laufen könnte. Wollen wir hoffen, dass das hier nicht so ist unter uns. Ein Chormitglied gab mir einmal ein Buch, sagte, Pastor, das musst du unbedingt lesen. Eine französische Soziologin hat es geschrieben und es heißt Die kühle Gesellschaft, Untertitel von der Unmöglichkeit der Nähe. Und sie beschreibt, dass dahin der Trend geht. Immer kleinere Klicken, immer kleinere Grüppchen. Und was wir verlieren, was wir dafür zahlen, ist ein sehr hoher Preis. Der Gesamtzusammenhang geht verloren. Das wär wie wenn wir jetzt zum Beispiel denken würden, wir sind die einzigen Christen. Oder das würde, wenn Menschen denken würden, nur wir und die anderen werden verachtet. Sektenbildung in der Gesellschaft. Und dafür zahlen wir einen hohen Preis. Wir verlieren den Gesamtzusammenhang. Wir sind die Menschen und der Mensch neben mir, neben dem ich im Bus sitze oder der mir gegenüber im Großraumbüro sitzt, ist im Bilde Gottes geschaffen. Wir verlieren den Zusammenhang und dadurch gehen wir auch unmenschlich miteinander um, weil wir nicht mehr wissen, wer der Mensch ist. Die kühle Gesellschaft. Auf dem Umschlag, es wird ja manchmal sehr sorgfältig von den Buchherausgebern studiert, was machen wir auf dem Umschlag? Soll ja was ausdrücken von dem Buch, was drinsteht. Ein Bild von Oskar Schlemmer, wo Leute um einen Tisch sitzen und keiner sieht den anderen an. Können Sie im Städel, im Museum auch sehen. Ein Bild von Oskar Schlemmer, ein Maler unseres Jahrhunderts, natürlich des 20. Jahrhunderts. Paulus schreibt dagegen, seid nicht so, sondern die Liebe sei ohne Heuchelei, kein Krampf. Es ist ja so, dass man auch sagen könnte, na ja, wenn, ich weiß nicht, ob Sie, als Sie beim Hören des Textes das auch gedacht haben, es könnte ja sein, dass wir gesagt haben, das ist bei den anderen auch so. Es gibt diese Gesangsvereine, Harmonie und Eintracht. Und manchmal muss man sagen, das, was wir hier lesen, das gibt es nicht nur bei uns. Das gibt es auch bei den anderen. Und diese Werte werden ganz bestimmt von fast allen Menschen in Obertshausen für gut gehalten. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich, Sangesbruder, Harmonie und Eintracht. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wir halten zusammen, alle für einen, einer für alle. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Leute, wir haben einen Auftritt, wir haben einen Gesangswettstreit vor. Seid brennend, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Vielleicht wird das Letzte weggelassen, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der anderen an, übt Gastfreundschaft. Gibt es bestimmt unter vielen Menschen. Überhaupt sollten wir mal zugeben, dass es diese Werte, die hier beschrieben sind, auch unter den anderen gibt. Das tut uns gut. Und wir haben als Christen ganz bestimmt auch die Probleme mit diesen Werten, wenn wir uns damit vergleichen. Was ist der Unterschied? Können Christen es anders sagen als die anderen? Wollen wir mal ehrlich sein. Wenn wir sagen Liebe, können Christen das Lieben besser durchhalten als die anderen, ungeheuchelt? Der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, wenn es darum geht, wirklich echt zu lieben, besteht nicht darin, dass die Christen das so viel besser könnten. Auch wir bleiben auf der Strecke. Und es ist doch deutlich, bis in unsere Gemeinden hinein, dass wir nicht nur die Welt prägen, sondern dass die Welt eine Kraft hat, dass sie auch uns prägt. Und dass alle Probleme, mit denen wir am Ende unseres Jahrhunderts zu kämpfen haben, sich auch in uns, ihren Kirchen und Gemeinden abbilden. Wenn wir ehrlich sind, können wir sagen, wir bleiben hier auch oft auf der Strecke. Auch bei uns geht es trotz großer Liebesaufrufe von der Kanzel auch so zu wie bei anderen und in der ganzen Welt, trotz aller Liebesaufrufe von Ansprachen von Politikern und Bürgermeistern und Sozialpädagogen. Wir können nicht immer sagen, bei uns Christen ist es wenigstens 10 Grad wärmer als draußen, 10 Grad weniger Eisberg. Manchmal ist es sogar auch kühler schon gewesen. Nicht nur allgemein so in der Kirche, sondern auch unter Christen. Gibt es nicht Menschen, und das muss uns immer wieder erstaunen, mal ganz ehrlich, die sind uns ein Vorbild als Nichtchristen. Und wir sagen, woher haben die das? Erstaunliche Menschen, zu denen wir wirklich aufschauen können. Was ist aber dann der Unterschied? Ich habe mir das so überlegt, Wenn es einen gibt, dann liegt er darin, dass wir, wenn wir diesen Vers lesen, diesen Abschnitt lesen, nicht verzweifeln müssen, wie die Nichtchristen. Es gibt die Ausrede, die dann am allerschlimmsten im Selbstmord gipfelt: Jetzt ist Schluss. Es wird gesagt, es hat keinen Sinn mehr, ich gebe auf. Und dann hätte man sich auf den Misserfolg eingestellt. Und dann hätte man keine Verbindung zu Jesus Christus mehr. Und der Unterschied, den möchte ich heute Morgen so nennen: Jesus lässt uns diese Ausrede, es nützt ja doch nichts mit dir, wenn du das hier liest, das schaffst du nie, die lässt er uns nicht durchgehen. Es mag sein, dass einer unter uns am Boden liegt heute Morgen und sagt, und jetzt auch noch das hier, diese ganzen Appelle, ich kann sie nicht ertragen. Ich bin unten, sowieso. Und jetzt soll ich auch noch mich ganz auf die anderen einstellen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Nehmt euch der Probleme der anderen an. Übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen und nicht träge sein. Und es könnte sein, dass jemand hier sitzt und fühlt sich gelähmt und sagt, ich brauche das doch, dass mich einer einlädt. Ich brauche das doch. Aber das ist wichtig, dass diesem Menschen zugesprochen werden kann, dass Jesus Christus uns nicht liegen lässt, sondern dass er uns an der Hand nimmt und wieder aufrichtet. Und selbst wenn wir immer wieder stolpern und wir da liegen, in der Angst um unseren Ruf, auch in unseren Ruf in der Gemeinde, in der Angst um unsere Selbstsucht, und wir hören hier, wir sollen uns doch ganz übersehen und sollen für die anderen da sein, dann dürfen wir wissen, Jesus Christus hat noch nie gesagt, ich lass dich liegen, bleib liegen, gib auf, es hat keinen Sinn mehr. Sondern er will uns unser liebloses, kaltes, um uns selber kreisendes, bitteres Herz wieder warm reiben, sodass wir wieder warm werden. Deswegen haben wir keine Ausrede, wenn es uns mal so geht. Nun wird nichts mehr. Und das ist der Unterschied, den wir sagen können zwischen Christen und Nichtchristen in diesem Text. Und das muss ich sagen, wir sollten einmal ehrlich sein und aufhören mit Verteidigen. Mir geht es auch oft so, dass ich Probleme habe, wenn diese Gespräche kommen. Ich habe in den Weihnachtsferien meiner 14-Jährigen bei Geschichte geholfen, weil sie eine schwere Geschichtsarbeit vor sich hatte. Dabei war auch das Mittelalter und es ging um die Kreuzzüge. Ich habe selber wieder einen Schreck bekommen. Da habe ich oben auf dem Fußboden gelegen und mit meiner Tochter gelernt, und ich habe selber wieder einen Schreck bekommen, was im Namen Jesu Christi für Dinge gemacht wurden, die dem Geist Jesu Christi ins Gesicht schlagen. Da gibt es überhaupt nichts zu entschuldigen. Die Kirche hat in ihrer Geschichte auch eine ganze Menge Scheußlichkeiten begangen. Das dürfen wir ruhig eingestehen. Der Vorzug könnte sein, dass wir es nicht verbergen, verstecken, dass wir uns nicht verstellen, sondern dass wir zugeben, ja, es kann große Irrtümer geben. Wir wünschen sie uns nicht, aber es kann sie geben. Wir scheitern auch, wie die anderen. Bloß eines gilt nicht. Deswegen die Ausrede zu haben und deswegen jetzt Schluss mit der Kirche. Es hat keinen Sinn. Ein Spruch in der Mitte, den kennen wir vielleicht auswendig. Und deswegen ist er hier auch fett gedruckt. Er ist wahrscheinlich sehr bekannt. Manche von uns haben ihn vielleicht als Trauspruch: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Hat ihn jemand als Trauspruch? Ja, da geht eine Hand hoch. Das ist interessant. Zwei. Yes. Kein Wunder. Das ist ein wunderbares Wort. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Den brauchen wir uns also gar nicht einzuprägen von heute Morgen. Den kennen wir schon. Und dann merken wir vielleicht ein bisschen mehr, was hinter diesem Spruch steckt. Zuerst mal klingt das so, als ob er eine Allerweltsweisheit verkündet. Wer ist denn nicht fröhlich, wenn er Hoffnung hat? Wer sagt denn nicht, das muss ich eben so nehmen, wie es kommt, wenn er Trübsal hat? Jedenfalls kenne ich viele Nichtchristen, die sehr tapfer in ihrer Trübsal sind. Und wenn sie wirkliche Atheisten sind, die dann nicht das Problem haben wie wir haben ja das Problem, warum lässt Gott das zu? Das haben Leute, die an Gott glauben, ja gar nicht. Wir kommen in Anfechtung und müssen nun Leiden mit der Güte Gottes irgendwie in Verbindung bringen. Und unser Vertrauen in Gott wird manchmal erschüttert. Aber wirklich konsequente Nichtchristen haben das Problem gar nicht. Was bleibt ihnen übrig? Man muss es so nehmen, wie es kommt. Manchmal sind sie in so einer Haltung ganz tapfer. Aber der Unterschied ist der dritte Teil. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, könnten viele mitsprechen, aber beharrlich im Gebet? Nichtchristen, Konsequente, können auf das Gebet natürlich verzichten. Sie sind aber auch fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Und die Nichtchristen manchmal mehr wie Christen. Was steckt aber wirklich drin? Nun hören wir mal zu, wir, an denen vielleicht manchmal auch nicht so viel dran ist, oder wir, die manchmal sich verlassen fühlen. Das ist der Unterschied. Wir haben als Christen keine Ausrede zu sagen, es lohnt sich nicht mehr weiterzumachen, es lohnt sich nicht mehr anzufangen, ich steige aus. Solange nämlich der eine noch da ist, der bei uns ist und der sich, sagen wir mal, wie der Hirte im Psalm 23 über ein Schaf, das sich verloren hat, bückt und der uns wieder auf den Weg bringt oder wie der in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn erlebt, dass ihn der Vater, wenn er zurückkommt, mit offenen Armen empfängt. So lange haben wir noch Hoffnung. Und die könnten wir nur aufgeben, wenn wir um uns selber kreisen, wenn wir bei uns selber bleiben und sagen, wir schauen auf uns. Und dann verlieren wir die Hoffnung. Aber nehmen kann uns keiner, was Jesus uns anbietet. Ich bin bei dir und halte dich fest und ich richte dich wieder auf und ich richte dich wieder aus, auf nach vorne und du siehst eine Zukunft. Und weil das so ist, sollten wir uns immer fragen, wenn wir einmal nicht fröhlich sind, habe ich jetzt zu viel nur an mich gedacht? Habe ich jetzt vielleicht zu viel um mich gekreist und habe vergessen, heute Morgen schon, als ich aufgestanden bin, saß Jesus neben mir, darf ich es mal so praktisch sagen, auf der Bettkante, unsichtbar und half, eine neue Hoffnung zu haben für die kommende Woche. Heute sitzt er neben mir auf der Kirchenbank. Und das, was vielleicht erst nur wie ein kleiner frommer Nachsatz klingt, haltet fest am Gebet. Das ist die Wurzel des Ganzen. Da ist jemand, mit dem ich reden kann, auch wenn ich meine, jetzt ist kein anderes Ohr für mich da. Das ist die Wurzel des Ganzen. Immer wieder beten. Das fängt an mit einer Gewohnheit, mit einer guten Gewohnheit. Ich tue den Mund regelmäßig immer wieder auf. Wir haben in unserer Gemeinde Gebetskreise. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ein einziger, der in diese Gebetskreise geht, nicht weiß, das strahlt bis in den Alltag hinein unwahrscheinlich aus. Diese Erfahrungen, die da gemacht werden. Weil das hilft, weil wir nämlich auch füreinander beten, weil wir nicht nur für uns selber beten. Und das reißt uns raus aus diesem Kreisen um uns selbst und aus diesen Zwangsgedanken, die man kennen kann, es hat keinen Sinn mehr mit dir, gib auf. Und dann müssen wir auch zugeben, das müssen wir tun. Diesen Anfang müssen wir machen. Und das Letzte, was wir machen, mit Gott drüber sprechen, das müsste das Erste werden. Das Letzte, was wir tun, das müsste das Erste werden. Also diese Gewohnheit, und ich weiß es von manchen Leuten aus der Gemeinde, aus Besuchen, die als Erwachsene, das ist ja manchmal richtig gehend rührend, als Erwachsene nichts anderes wissen als die Gebete aus ihrer Kindheit. Und doch glaube ich, dass es was bewirkt, dass es sie, wie sie sagen, dabei hält, dass sie Gott nicht ganz aufgeben. Also dieser ganze Katalog von lauter erwünschten Verhaltensweisen erinnert uns daran, dass es viele Fälschungen gibt, unter Nichtchristen wie unter Christen. Es gibt Liebe, aber sie ist geheuchelt. Sie ist verkrampft. Sie ist angestrengt. Es gibt falsche Prophetie. Man will den Leuten zeigen, auch in der Gemeinde, was man für einen christlichen Durchblick hat, für einen Scharfblick hat. Und im Grunde genommen lässt Paulus hier gar nicht eine Mahnung über uns ergehen, sondern er sagt, ihr wisst, dass man das alles braucht. Ihr wisst, dass die ganze Welt es braucht, dass ihr echt seid, ungeheuchelt seid. Echt seid und nicht ein falsches Motiv bei euren Hilfsbereitschaft für die anderen. Es gibt so einen Spruch, viel Geschrei und wenig Wolle, habe ich gelernt. Viel Geschrei und wenig Wolle, sagten früher die Leute. Das heißt also, viel Gerede, aber davon wird keiner warm, weil es sind nur Worte. Da wird keiner warm, daraus kann er sich kein Kleid machen. Aber ich denke mal, wenn wir heute Morgen hören, dass von der Kanzel uns zugesprochen wird, da ist jemand bei euch und kommt euch so nahe, dass ihr wie ein brennendes Holzscheit von einem anderen brennenden Holzscheit angezündet wird, immer wieder neu ein wenig in Brand geraten sollt, damit ihr brennend im Geist sein könnt. Das heißt, hör mal zu, du schwelst und kohlst hier so vielleicht vor dich hin, du rauchst, du bist kurz vorm Ausgehen, aber der Herr kommt und lass dich wieder einmal von ihm anzünden, entzünden. Wir machen uns so unsere Gedanken. Es gibt ganze Glaubensgrundkurse über neue Motivation oder Leidenschaft einüben. Ja, was ist denn der Grund unserer Leidenschaft als Christen, wenn sie uns abhanden gekommen ist? Wie werde ich denn wieder motiviert? Ich denke mal, ein Grund für mich zum Beispiel, immer wieder motiviert zu sein, ich nenne mal einen persönlichen, ein brennend im Geist zu werden, ist, mich darauf zu besinnen, was ich glaube, ist nicht nur eine Wahrheit unter vielen, es ist die Wahrheit. Wenn uns das nicht motiviert, in der heutigen Welt unseren Mund aufzumachen. Es ist die Wahrheit. Da sollten wir uns schon unseren Mund verbrennen, ja? Und woran soll man das merken, dass wir echt sind? Haltet euch herunter zu den niedrigen Dingen, steht da. Also, das müssen wir uns ganz besonders sagen lassen, die wir predigen. Die kleinen Alltäglichkeiten, an den Kleinigkeiten muss man merken, dass man auch echt ist. Nicht die großen Worte schwingen, von hier vorne, aber auch im Hauskreis, im Jugendkreis, sondern die kleinen Dinge. Haltet euch herunter zu den Niedrigen. Dass wir sehen, wer hier Kaffee macht, wer hier putzt, wer hier noch was wegräumt, wer die Heizung ausmacht, wer die Fenster schließt, da drückt sich auch dieses brennend im Geistsein aus drin. Und nicht nur in den großen Themen, in den großen Fragen. Und wenn das Feuer der Liebe einmal wieder ausgegangen ist, ich möchte sagen, alles, was hier steht, ist ein Geschenk. Ich kann es nicht selber machen. Ich kann mir vor Augen halten, ja, der andere ist im Bilde Gottes geschaffen. Ich habe einen Grund, ihn zu lieben. Aber dass ich ihn lieben kann, auch meine Geschwister, meine Glaubensgeschwister, immer wieder lieben kann, das heißt annehmen kann, das ist ein Geschenk. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander, sagt Johannes. Es ist ein Geschenk. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und was gibt es für Anstrengungen? Was gibt es für Bemühungen durch Übungen, diese Gemeinschaft, die heute empfunden wird als abwesend, als fehlend, herzustellen, künstlich zu machen, auch in der Kirche? Aber es ist ein Geschenk. Wir dürfen auch heute zu ihm kommen und dürfen sagen, Herr, mach mich zu so einem Menschen, wie die Welt ihn braucht, wie meine Frau ihn braucht, wie mein Mann ihn braucht, wie meine Kinder ihn brauchen, wie meine Arbeitskollegen ihn brauchen, wie meine Gemeinde ihn braucht. Und wir sollten uns bei ihm festhalten, der uns festhält und uns hilft, brennend zu werden im Geist für die Fragen und Aufgaben von heute. So können wir in dieses Jahr gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.